Und nun schlagen Sie bitte auf den 93. Psalm. Das soll heute das Wort Gottes sein für uns an diesem Himmelfahrtstag, Psalm 93. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Ich will eine Zwischenbemerkung machen, dann wird er auch nicht wanken bis zu jener Stunde, wenn Jesus wiederkommt. Von Anbeginn steht dein Thron fest. Du bist ewig. Herr, die Wasserströme erheben sich. Die Wasserströme erheben ihr Brausen, die Wasserströme heben empor die Wellen, die Wasserwogen im Meer sind groß und brausenmächtig. Der Herr aber ist noch größer in der Höhe. Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Herr, mach uns deine Königsherrschaft so groß, dass wir fröhlich jubeln können heute. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist ja ein eigentümlicher Gegensatz an solch einem Tag, wenn wir eine Mitarbeiterin so festlich in ihr Amt einführen und sie alle das mittragen und wir nachher auch noch Zeit haben, bis hin zum gemeinsamen Mittagessen, diesen Anlass zu feiern und fröhlich zu sein, da werden ja recht rasch bei einer Mitarbeiterin wie Frau Weber in den nächsten Tagen ganz andere Stunden kommen. Stunden, wo man verzagt ist, wo man sich einsam fühlt, wo man sagt, da hast du alles falsch gemacht, wo man spürt, ich habe mich eingesetzt mit der letzten Kraft, aber es kommt nichts heraus, es bleibt fruchtlos, was ich schaffe. Sie kennen doch diese Gefühle. Und wenn Sie heute Morgen zum Gottesdienst gekommen sind, dann spüren Sie auch diesen Gegensatz. Da sagen Sie, bei mir ist das ein so heftiges Ringen und ich fühle immer nur, wie ich erliege. Da ist nichts Festliches mehr. Und nichts mehr zum Freuen. Besonders hart erleben das heute junge Leute, wenn sie schon in ihrer ersten Bewährungsprobe in der Schule merken, du bist ja so bescheuert wie die anderen, auch wenn du immer angeben willst und meinst, du seist besser als die anderen. Und da kommen diese Krisen und da habe ich gebetet und nichts ist passiert. Und dann singen die am Himmelfahrtsfest ihre fröhlichen Lieder von der Königsherrschaft Jesu. Da verstehe ich, dass sich einer hinter seinen Plattenspieler verkriecht und dann irgendeinen dieser modernen Schlager hört, du kannst ja doch niemand helfen und niemand hilft dir. Reg dich bloß nicht auf. Und dann findet man sich eben damit ab. Nur das Wort Gottes reißt uns immer wieder diesen Horizont auf und wir sehen plötzlich durch den Grauschleier der Hoffnungslosigkeit unseres Lebens die Königsherrschaft unseres Herrn. Und ich wollte das heute Morgen Sie sagen, ich spüre da, wie über meinen ungelösten Fragen und Problemen etwas sichtbar wird von Jesus, dem alle Macht gegeben ist. Es ist ein Widerspruch, ich komme da gar nicht mit. Das, was ich erlebe und erfahre, sieht so aus, wie wenn Jesus von mir gewichen wäre, wie wenn ich einsam und allein wäre. Das Wort Gottes, das weckt Glauben. Heute Morgen bei Ihnen ruft sie zum Glauben. Ich habe da nur drei Parolen heute für Sie. Lasst euch nicht entmutigen. Das ist jetzt nicht nur für die Mitarbeiterin gedacht. Das ist für Sie gedacht. Sie wollen doch Ihr Leben als Dienst für Jesus leben. Lasst euch nicht entmutigen. habe da eine Geschichte gehört aus einem Kinderheim. Die hat mich tief beeindruckt. Da waren 6 dieser Burschen und sie kamen in den Konfirmandenunterricht und sie haben sich mächtig eingesetzt. Der Leiter hat gar nicht geahnt, welchen Hintergrund das gehabt hat, dass diese jungen Burschen da so tüchtig geschafft haben, ihre Sachen zum Auswendiglernen, die konnten sie wie am Schnürchen und sie meldeten sich zu Wort. Sie hofften, dass durch ihre gute Leistung und ihr vorzügliches Verhalten sie recht rasch wieder heim dürften in ihren Familien. Es ist ja schwer, wenn Kinder aus irgendwelchen Gründen dann fern von ihrer Familie sein müssen. Und da war es beim einen dieser Burschen so, dass er nach einigen Monaten hört, du darfst nicht heim. Deine Mutter ist unheilbar krank und sie kann dich nicht brauchen. Und das hat bei diesen jungen Leuten im Kinderheim einen so schrecklichen Frust gegeben, dass sie sagten, jetzt machen wir gar nichts mehr. Jetzt stalten wir auf stur. Und dann kam diese große Verzweiflung, die junge Leute schon erleben und die genauso alte Menschen überfällt, die dann sagen, ich will nichts mehr hören, ich pack nichts mehr an, ich könnt reden mit mir, was ihr wollt. Und dann dachten sie plötzlich, halt mal, da ist einer, der gefällt uns, das ist der Dieter Kürten vom Sportstudio. Dem schreiben wir einen Brief. Und sie schrieben ihm ganz verzweifelt einen Brief, Herr Kürten, ist heute nicht schwerer Christ zu sein. Sie sind doch Christ, was sagen Sie uns, diese 13- und 14-jährigen jungen Burschen? Und nach 3 Tagen war ein Antwortbrief da, in dem Dieter Kürten schrieb, ihr Freunde, es ist heute leichter. Der Lebens- und Handlungsspielraum wird immer enger für uns. Und dann setzen wir unsere wirkliche Hoffnung nur auf den auferstandenen Christus. Ich hole meine ganze Kraft aus dem Gebet und aus der Nähe zu Christus. Also, macht Christus zu eurem Freund. Macht Christus zu eurem Freund. Es lohnt sich. Euer Dieter Kürten. Und da war plötzlich für die jungen Leute etwas sichtbar geworden. Da ist noch einer, dieser Jesus Christus, der mir Mut macht, auch durchzuhalten durch meine sehr schweren und bitteren Erfahrungen, die sich bei mir aufgestaut haben. Sie könnten heute Morgen ganz bestimmt von einer Fülle von Erlebnissen erzählen, die Sie immer wieder in die Tiefe ziehen. Und Sie sagen, ich rudere mit der ganzen Kraft meiner Arme und da passiert gar nichts und ich erreicht gar nichts. Das Schöne ist für uns heute, dass wir am Himmelfahrtstag aufschauen und sagen, ja, ist das wahr? Ich kann es gar nicht glauben. Ist wirklich alle Macht bei dir, Herr Jesus? Wir rebellieren und sagen, aber Herr Jesus, dann musst du doch uns mehr zeigen von deinen Siegen. Du musst uns doch mehr Erfahrungen schenken, mehr Erlebnisse. Und Jesus erinnert uns daran, dass er der Sieger ist, der die Wundmale trägt und sagt, weißt du nicht, dass das Geheimnis meines Sieges ist? Da, wenn man ganz unten ist, wo äußerlich alles verloren erscheint, wo die anderen auftrumpfen und sagen, jetzt haben wir ihn weggeschafft, so wie es bei Jesus war, da kommt am Ende der Sieg Jesu ganz unverhofft. So wie es unser Jan den Hartog einüben muss, der jetzt die letzten Stunden seines Lebens im Krankenhaus erlebt. Nicht nur das Wasser im Körper, sondern auch in der Lunge und das Herz, das nicht mehr verschafft. Ein 32-jähriger Körper im Sterben. Und das Wissen, Jesus hat den Sieg. So hat es die Gemeinde der Christen immer bekannt, durch die Jahrhunderte hindurch, in der Verfolgung, im Leiden, als die Sterbenden doch wissen, da gehören wir in dieses große Königreich Jesu hinein und wir dürfen ihm dienen und er wird uns zu seiner Zeit die Siege erleben lassen. Ich bin Ihnen ja, liebe Gemeindeglieder, sehr dankbar, dass Sie auch Frau Weber und mir immer auch etwas Raum lassen, dass wir unserem Hobby frönen dürfen, teilzunehmen an der großen Weltmission. Denn ich glaube, Sie haben den Profit am Ende davon. Denn da erlebt man das am allerbesten, wenn man das hört, dass da draußen am Bergstamm in Thailand nach jahrelanger Arbeit alles wieder in sich zusammenbricht und man sagt, das war umsonst und vergeblich. Wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das ist unser Gemeindetagsthema. Wenn wir dann einmal die Berichte hören, Jahre später, wie Gott im Verborgenen weitergewirkt hat, wie die Saat doch aufging. Ihr Mütter, die ihr sagt, es hat alles keinen Wert, was ich bei meinen Kindern probiert habe. Da hat jemand zwei Kinder adoptiert und hat sich eingesetzt bis zum Letzten. Wissen Sie, was rauskam? Das Gegenteil. Nur Hass und Empörung und Vorwürfe. Wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, wenn ihr auf den Sieger Jesus schaut. Nie werden wir Frucht so aufzählen können und zeigen können, dass es in die Augen sticht. Darum gefällt mir dieser Psalm so, heute zum Himmelfahrtsfest. Der Herr ist König und herrlich geschmückt. Der Herr ist geschmückt und umgürtet mit Kraft. Als die ersten Christen in das Martyrium geführt wurden und sie in Ketten abgeschleppt wurden und dann dieses grausige Schauspiel mit ihnen durchgeführt wurde, da hat Gott ihnen durch die Offenbarung des Johannes diesen herrlichen Blick geschenkt. Und ich sah einen, der so groß war, und der stand, und dann hat er seine Bilder wie Erz und wie Diamanten und leuchtend wie Saphir und Edelstein. Das können wir mit unseren Augen gar nicht fassen. Ich wollte, dass sie durchsehen können durch die ganzen bedrängenden Erlebnisse ihres Alltags und sich freuen an der Königsherrschaft Jesu. Ich habe vor ein paar Tagen ein indisches Missionsblatt bekommen und da hat ein Bericht mich einfach gepackt. Uttarkashi ist ein Pilgerzentrum der Hindus. Und im Januar machen sie ein großes Magh Mela, das ist ein großes Wallfahrtsfest. Und dann ziehen viele Tausende zu diesen, das hat einige hundert Tempel dort. Das ist ja im Hinduismus eine ganz dunkle Verehrung, auch ganz einfacher irdischer Kräfte. Der Hinduismus ist ja eine ganz erschütternde Mischung Aberglaubens, Götzendienst, Unglaubens. Und da zog ein jung bekehrter Ex-Hindu, zog hinauf zu dieser Magh Mela und sagt, das sendet mich Jesus hin. Er nahm noch einen bewährten Bruder mit, der hatte zuerst Angst, ob man da überhaupt etwas von Jesus erzählen kann. Da ist doch die Empörung so groß. Natürlich konnten sie keine öffentlichen Straßenversammlungen halten. Sie haben mit den Leuten gesprochen und sie erzählten später so beglückt, 8 Sadhus, waren so offen für das Evangelium. Wir haben 300 Bibelteile weitergegeben, 3000 Traktate, immer nur an Menschen, die sagten, gebt uns mehr zu lesen. Wir haben direkt gespürt, wie der Herr selbst gegenwärtig war, mitten in diesem Zentrum des Heidentums. Das sollen Sie erfahren in Ihrem Alltag. Und vielleicht können wir es durch einfache Geschichten viel besser verstehen, so wie in jener schweren Zeit des Kirchenkampfs, und Sie haben sicher diese eindrückliche Geschichte auch einmal gehört, die sich damals in Darmstadt zugetragen hat, als die Gestapo eine jener Bekenntnisversammlungen auflösen wollte und sie hat am Eingang der Kirche gelauert, um den Evangelisten dort zu verhaften und es ist ihr nicht gelungen, die Veranstaltung konnte durchgeführt werden. Aber am Ende stand sie draußen und hat den Evangelisten abgeführt. Und einige tausend Leute blieben einfach vor der Kirche stehen und man spürte damals die ganze Ohnmacht gegen dieses System, wo aller Protest verhallte in der Wirkungslosigkeit. Das war ja das Schwere. Und da sitzt dieser Evangelist in diesem Gestapo-Fahrzeug und der Fahrer lässt den Motor an und er springt nicht an. Totenstille, nur das Rattern der Zündung und der springt nicht an. Und er tritt ein unbekannter junger Mann auf die Mauer und ruft in die Masse hinein, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, denn alles ist nach seines Todesmacht in seine Hand gestellt. Nachdem am
Kreuz er ausgerungen, hat er sich im Thron sich aufgeschwungen. Ja, Jesus siegt. Ja, Jesus siegt, obschon das Volk des Herrn noch harter niederliegt. Ja, Jesus siegt, wir glauben es gewiss und glauben kämpfen wir. Und als er fertig war, springt der Motor an und der Evangelist geht in die Gestapo-Zelle hinein. Das ist Christenglaube an Himmelfahrt. Dass sie fröhlich ihres Weges gehen und sagen, ich halte mich nicht auf an dem, was ich sehe. Ich weiß, dass das real ist, was Jesus tut. Lasst euch nicht, doch nicht entmutigen. Das Zweite, lasst euch doch nicht den Blick trüben. Lasst euch doch nicht den Blick trüben. Ich könnte jetzt noch so viel reden von ihren bedrückenden Erfahrungen. Die schlimmsten und bedrückendsten Erfahrungen werden sie nicht an ihren Mitmenschen machen. Immer noch an sich selbst, an ihrem eigenen bösen Herzen, an ihrem störrischen Unglauben, an ihrem trägen Wesen, an dem sie verzweifeln und sagen, Herr Jesus, wenn du König bist, musst doch du mir mehr Sieg schenken. In diesem Psalm steht so schön da, gleich wann vom Thron gesprochen ist, der feststeht und die Erde, die nicht wanken kann, aber die Wasserströme, die brausen und die wüten, gerade als ob sie die Herrschaft Gottes wegspülen wollen. Ich weiß nicht, ob Sie einmal einen Seesturm miterlebt haben. Vielleicht sind noch ein paar da, die mit uns einmal, das ist viele Jahre her, auf der Nili im Mittelmeer diesen schweren Seesturm erlebt haben, wo man Kabinen räumen musste, wo die Stricke gespannt wurden und man sich nur noch an den Stricken über den Gang entlang hangeln konnte. Aber das war ja noch ein Stahlschiff, in dem man saß. Wenn man da als Schwimmer in diesen riesigen Wellen drin ist, das ist furchtbar. Da wird man weggespült. So erleben es Gläubige. Und das bleibt immer ein Bild der Erfahrung, was einst die Jünger auf dem See Genezareth erlebt haben, wo sie schrien, Herr Jesus, wir kommen doch um. Was denken Sie, wie es den kleinen thailändischen Christengemeinden zumut ist in dem großen, weiten Feld des Buddhismus? Was sind das? Vielleicht 0,4 oder 0,2% bibelgläubige Christen in der Bevölkerung. Wir werden doch weggespült. Und erst recht, wenn doch der ganze Hass losbricht, wie dort bei Alatollah Khomeini in Persien oder in anderen Ländern. Herr, wir kommen doch um. Herr, weißt du es nicht, wie es in unserer Ehe aussieht, sagt einer. Du weißt doch, was das für eine Spannung ist, nur einfach, weil wir nicht den gleichen Glauben haben können. Wie es mein Mann nicht erträgt, weil ich im Gottesdienst sitze. Herr, du weißt doch, wie die Spannungen sind mit meinen Kindern. Sie können jetzt einsetzen, was Sie wollen. Wie die Wellen wüten und die Angst sie überfällt, wie die Depressionen sie niederdrücken und sagen, ich kann nichts mehr tun, ich bin wie ein Schwimmer, der schwimmt und schwimmt und doch die Strudel reißen ihn ganz tief hinunter in die Fluten. Aber der Herr ist immer noch größer. Und er kann über diesen Wellen sprechen, schweige und verstumme. Wann er will. Das gilt für unsere dunklen Stunden und für unsere einsamen Stunden. Und er greift den Mann, der da in den Wellen versinkt. Oh, du Kleingläubiger, du, weißt du so wenig von der Herrschaft Jesu? Natürlich ist sie verborgen in diesen Tagen. Es sieht so aus, wie wenn der Teufel das Feld beherrscht. Doch, Sie können es erleben. Gehen Sie mitten hinein in das Zentrum der Gottlosigkeit. Gehen Sie dorthin, und das wünschen wir auch vom Dienst von der Frau Weber. Nicht zurückschreien, zurückschrecken, wo die Feindschaft gegen Gott am sichtbarsten hervortritt, sondern ausharren und wissen, er ist der Sieger. Und noch das Letzte, lasst euch nicht das Ziel verrücken. Das ist ja eine große Gefahr, dass wir plötzlich in diesen großen Kämpfen, in die wir hineingestellt sind von Jesus, in Kämpfe nicht um unser eigenes Recht, in Kämpfe für die Königsherrschaft Gottes. Das sind Kämpfe, die nicht mit dem Schwert und nicht mit Gewalt geführt werden, sondern Kämpfe, die allein im Glauben geführt werden. Jeder Dienst für Gott, jeder Dienst kann nur im Glauben geführt werden. Jedes Stückchen, das Sie erobern wollen als Königreich Gottes in dieser Welt, dass Sie vom Fürsten dieser Welt, vom Teufel abtrotzen, ist ein Kampf im Glauben. Jedes Familienleben ist ein Kampf im Glauben, das Sie wagen. Jede Jungschar, die begonnen wird, ein Kampf im Glauben. Jeder Besuch, den Sie machen, ein Kampf im Glauben. Den können wir gar nicht tun, wenn wir nicht diese große Stärkung hätten. Und da schließt dieser Psalm so ermutigend: Dein Wort ist wahrhaftig und gewiss. Daran halten wir uns. Das stärkt uns, Herr, du erfüllst deine Zusagen. Darum wissen wir, dass auch das Feld reif ist zur Ernte. Und wenn im Hochhaus niemand kommt, niemand aufgeschlossen ist, das Feld ist offen, weil Jesus Herr und König ist. Und wenn Sie sagen, bei mir ist nichts offen, dort, wo ich Besuche mache, nichts geschieht, doch. Wenn Sie sagen, meine Erziehungsarbeit ist vergeblich, es ist nicht vergeblich, des Herrn Wort ist wahrhaftig und gewiss. Er hat es zugesagt, dass er die Werke des Teufels zerstören will im Nu. Er sucht Leute, die ihm glauben. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Das Einzige, was das Reich Gottes in unserer Welt bremsen kann, sind nicht die mächtigen Versuche der Feinde, sondern nur der Unglauben und die Sünde in unserem Leben. Darum wollen wir uns heiligen zum Dienst. Herr, dass du in meinem Leben wirken kannst und dass du bei mir Raum gewinnst. Er will wirken. Und das ist so schön. Er hat da eine Gemeinde angefangen. Das ist für uns ein Anfangspunkt des Reiches Gottes, wo wir so viel von seiner Gegenwart stärkend erleben. Wenn wir mittendrin stehen in dem Stürmen der Fluten und in den Wellen, die hochgehen und über unseren Kopf hinweggehen, dass uns Gott ein Plätzchen gegeben hat. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Ich habe einen schönen Psalmenkommentar, den ich mir antiquarisch erworben habe, und der ist mir besonders kostbar, weil er einmal im Besitz des bekannten Prälaten Karl Hartenstein war. Und er hat bei diesem Psalm unten bei Vers 5 hingeschrieben: 7. April 1946, Holzkirchlein am Feuersee. War meine Heimatkirche. In dieses kleine Barecklein, das man damals in den Trümmern aufgestellt hat, habe ich meinen Konfirmandenunterricht genossen und ist mir Jesus groß geworden. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses. Mitten im Trümmermeer hat man etwas erkannt, dass Gottes Reich weitergeht. Wie schlicht auch die Gebäude sind, in denen wir uns versammeln. Wie kümmerlich die Gemeinde aussehen mag, die aus den Trümmern dieser Welt hervorsteigt und die sich doch freut an der Königsherrschaft Gottes. Ich habe nur die Sorge, ob sie sich heiligen zum Dienst. Ob sie ganz Jesus sich zur Verfügung stellen. Und dass sie das merken, er braucht sie. Ganz, weil er in dieser Welt seine Königsherrschaft aufrichten will. Darum ganz für ihn. Und dann bringen sie alle ihre Gaben ein und helfen sie mit, solange ihnen Gott Zeit gibt in dieser Welt, die Königsherrschaft Gottes auszurichten und sie hineinzutragen in unsere Stadt, in unser Land, in unsere Welt. Sein umfassender Auftrag, den wir haben. Dazu sendet uns der Herr. Amen.